Sache. Bevor wir jetzt einsteigen in das heutige Thema, wiederhole ich nochmal ganz kurz. Einfach, um nochmal aufzufrischen und für manch einen, der war ja auch einfach nicht da. Gestern haben wir die Zeit, in der Luther lebte, betrachtet, global mehr. Wir haben geschaut, was es auf der Welt passiert. Wir haben festgestellt, dass es da Konflikte gab, Kriege. Die Osmanen sind in Europa eingefallen. Die Osmanen haben Ägypten besiegt. Dann haben wir gesehen, es gab viele Päpste in kurzer Nachfolge, die durchweg nicht unbedingt als gutes Vorbild gedient haben. Teilweise waren sie auch recht korrupt und hauptsächlich auf das Geld aus. Also Medici und solche Namen sind da ja auch gefallen, die ja auch bekannt sind. Es war auch eine Zeit der Entdeckungen. Amerika wurde entdeckt. Christopher Columbus ist 1492 in der Karibik angekommen. Wir haben auch gehört, warum die Halbinsel Yucatan Yucatan heißt. Wer weiß es noch? Genau, welche Sprache, oder ich verstehe deine Sprache nicht, bedeutet dies. Die Portugiesen haben den Seeweg um Afrika herum nach Indien entdeckt, waren letztendlich dann tatsächlich auch schneller als Christopher Columbus. Was ist noch geschehen? Gutenberg hat den Buchdruck erfunden, der die Welt letztendlich revolutioniert hat. Unsere Betrachtungen waren da, wie gesagt, recht umfassend, haben sich wenig auf Luther an sich spezifiziert. Gegen Ende hin kam etwas mehr von Luther, das werde ich jetzt auch nochmal wiederholen zum Anfang, aber es war recht grob. Und ja, das Mittelalter neigte sich dem Ende entgegen, diese finstere Zeit. Man hat so langsam die Talsohle durchschritten gehabt. Das wurde langsam offensichtlich. Es wurde langsam heller, auch in der Kirche. Das nahm man schon so langsam wahr. Es gab einen Wycliffe in England, der schon einiges bewegt hatte. Es gab auch in Böhmen den Jan Hus und seine Nachfolger. Es hat sich schon so manches verändert und Luther reihte sich da jetzt ein zu Ende des Mittelalters und erleuchtete die Kirche so langsam wieder. Aber das tat er natürlich nicht oder noch nicht, als er geboren wurde. Wir haben gestern schon gehört, man weiß eigentlich gar nicht so genau, wann Luther geboren ist, ob das jetzt wirklich 1483 war, wie es in den meisten Unterlagen steht, oder 1482. Was man tatsächlich sehr genau weiß, ist, dass Hans und Margarete Luther, die Eltern von Martin Luther, nicht Luther hießen. Da gibt es verschiedene Schreibformen, die gehen von Loder oder Lotter oder Lüder, aber nicht Luther. Den Namen Luther hat sich Martin erst zwischen 1512 und 1517 gegeben. Zum einen war wohl das TH damals sehr in, warum auch immer. Und eine andere Theorie sagt, dass er es an Anlehnung an das griechische Wort Eleutherios getan hat, was so viel heißt wie der Freie. Aber das war damals eigentlich auch eine übliche Praxis, sich andere Namen zu geben. Wir haben gestern auch schon von Karlstadt gehört, der ja eigentlich Andreas Bodenstein hieß, aber aus Karlstadt am Main war und sich deshalb den Namen gegeben hat. Übrigens war auch die Mutter von Martin Luther aus dem Frankenland, die war aus Neustadt an der Saale ursprünglich. Nun gut, Luther ist zur Schule gegangen, einige Jahre, wie sich das gehört hat, hat fleißig Latein gebüffelt, war unter anderem in Magdeburg in der Schule, dann später in Eisenach, zunächst bei Verwandten und dann bei einer Familie Cotta, die recht wohlhabend war, da hat er Nachhilfeunterricht gegeben und musiziert. Und 1501 hat er dann in Erfurt sein Studium begonnen, sein Studium der freien Künste. Haben wir gestern auch schon gehört. Zu dieser Zeit war es so, dass man, wenn man studiert hat, erstmal das Studium der freien Künste absolvieren musste, bevor es weiterging. Da musste man dann seinen Baccalaureus machen. Heute sagt man dazu Bachelor oder so ähnlich. Diesen hat er auch recht schnell hinbekommen. Und dann gab es drei Möglichkeiten, was man weiter studieren konnte. Das war Jura, das war Medizin und Theologie. Damit waren die Möglichkeiten eigentlich im Wesentlichen schon ausgeschöpft. Also 1501 begann Luther mit dem Studium der freien Künste Und 1505, am 19. Mai, begann er dann Jura zu studieren. Luther persönlich hat sich jetzt gar nicht so wahnsinnig für die Juristik interessiert, aber sein Vater hat sehr großen Wert darauf gelegt, dass was aus dem Jungen wird. Der Hans Luther hat sein Geld hart erarbeitet. Er hat zunächst im Bergbau gearbeitet als einfacher Bergarbeiter, war aber sehr ehrgeizig und hat es dann später auch geschafft, eigene Minen zu pachten und dann auch Angestellte zu haben oder eigene Arbeiter. Also er hat es dann zu einem gewissen Wohlstand geschafft und er wollte seinen Kindern, dem Martin, etwas Besonderes ermöglichen. Und deswegen hat er ihm mit sanftem Druck dazu hinbewegt, Jura zu studieren. Das Problem für Luther war in diesem Fall ein bisschen, Luther war jemand, der wollte eine klare Linie haben. Er war schon von Jugend auf der Suche nach einer Wahrheit, nach der er sich immer richten konnte, die verbindlich und verlässlich war. Hier sehen Sie eine Seite aus dem Decretium Gratiani. Das war ja eine Schrift, in der man versucht hat, die Rechtsprechung ein bisschen zu vereinheitlichen, auf einen Nenner zu kriegen. Hat nicht so gut geklappt. Wir kennen das ja auch heute noch. Der eine begeht ein Verbrechen, bekommt dafür die eine Strafe und der nächste begeht ein Verbrechen und bekommt dafür eine andere Strafe. Also so ganz verlässlich ist ja auch die Rechtsprechung heute nicht. Und das war damals noch sehr viel stärker. Und das war ein großes Problem für Luther, weil er auf der Suche nach Wahrheit und einer klaren Linie war. Da war zu viel Interpretationsmöglichkeit. In dieser Zeit hat sich auch der schwarze Tod wieder einmal breit gemacht. Auch in Erfurt hat zu zahlreichen Todesopfern geführt. Man konnte damals ja noch nicht viel dagegen tun. Und auch einige Verwandte und Freunde von Luther sind dabei ums Leben gekommen. Das hat Luther sehr zu schaffen gemacht. Er kam in eine Krise. Und da sagte er, als ich in Erfurt ein junger Magister war, wo ich durch die Anfechtung der Traurigkeiten immer traurig einherging, widmete ich mich darum sehr der Lektüre der Bibel. Also er hat damals schon die Bibel kennengelernt, er hat die Möglichkeit gehabt, das Wort Gottes zu studieren und das war für ihn auch ein wichtiger Halt. Das hat ihm Halt gegeben. Wenn wir da auch heute jetzt schauen, Leute, die sehr erfolgreich sind, und er war erfolgreich, er war sehr intelligent und er hat innerhalb kürzester Zeit die Titel erhalten. Sein Leben war vielversprechend. Er konnte viel verdienen in der Zukunft möglicherweise einmal. Das gibt es auch heute, dass Leute, die sehr erfolgreich sind, eine gewisse Leere verspüren in sich. Sie wissen nicht, was sie mit ihrem Leben machen sollen. Sie wissen nicht, wo sie hin sollen. Das hört man auch immer mal wieder von irgendwelchen Prominenten, die nicht wissen, was sie in ihrem Leben anstellen sollen. Manche nehmen dann einfach zu viele Drogen und sterben daran. Whitney Houston war so ein Beispiel. Oder sie erschießen sich. Kurt Cobain hat es vor einigen Jahren getan. Unendlich viel Geld. Die Welt liegt ihnen zu Füßen. Aber sie sind innen leer. Es gibt nichts. Aber gut, Luther hat die Bibel gehabt und hat sich darauf erstmal konzentriert. Im Jahr 1505 ist Luther dann zu seinen Eltern gefahren oder gelaufen. Die Gründe sind da jetzt nicht bekannt, ist glaube ich auch relativ unwichtig. Seine Eltern lebten zu der Zeit in Mansfeld. Mansfeld ist glaube ich in Sachsen-Anhalt, ist ungefähr 85 Kilometer entfernt von Erfurt. Also das war schon ein ordentlicher Fußmarsch, der war da eine Weile unterwegs, würde ich sagen. Und Anfang Juli ist Luther zurückgekehrt nach Erfurt. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Szene aus dem Leben von Martin Luther, das Gewitter. Das haben wahrscheinlich alle schon mal gehört. Das war 10 Kilometer ungefähr vor Erfurt. Also er hatte sein Ziel dann schon fast erreicht und ist in dieses schreckliche Gewitter gekommen. Das muss schon heftig gewesen sein. Das war ein erwachsener, junger Mann. So leicht hat man ja nicht unbedingt Angst vor einem Gewitter. Das muss schon was Besonderes gewesen sein, denke ich. Und in diesem Gewitter nahe Stotternheim hat er ein Gelübde geleistet. Der heiligen Anna, die, wie wir ja auch gestern schon gehört haben, laut der Legende die Großmutter von Jesus sein sollte. Biblisch entbehrt das jeder Grundlage. Aber die heilige Anna war in dem Fall die Helferin in Gewitternot. Dafür war sie halt die Heilige. Und Luther war ja ein guter Katholik. Deswegen waren ihm die Heiligen auch bekannt und geläufig. Und er wusste, an wen er sich wenden konnte. Das Gelübde selbst hat Martin Luther dann fast ein wenig bedauert. Aber weil er die Sache sehr ernst genommen hat, hat er es auch durchgezogen. Freunde und Bekannte waren entsetzt, dass der Mann, der diese Karriere vor sich hat, dem die Welt offen steht, ein solches Gelübde eingeht. Aber das war noch gar nichts gegen seinen Vater, der war stinksauer auf Deutsch gesagt. Hans Luther hat von der Mönchereie überhaupt nichts gehalten. Er hat das strikt abgelehnt. Auch wenn er selbst gläubig war, von den Mönchen hielt er nichts. Und auf diese Entscheidung Martins hin hat er den Kontakt auch für 2 Jahre gänzlich abgebrochen. Er hat ihn enterbt. Also da sieht man, da war schon ein großer Meinungsunterschied. Aber der Martin Luther war einfach auf der Suche nach Erlösung. Er war auf der Suche nach dem Leben. Und er dachte sich, oh, wenn ich in ein Kloster gehe und in der Kappen- und Plattengott diene, so wird er mich lohnen und mich willkommen heißen. Das war seine Hoffnung und seine Überzeugung, dass er aus eigenen Werken sich rechtfertigen wird und das Himmelreich erlangen. Das habe ich gerade schon gesagt, dass der Hans damit relativ unglücklich war. Der Martin hat das Ganze dann auch schnell durchgezogen. Er hat schon am 17. Juli, also 2 Wochen nach dem Gewitter, an der Tür des Erfurter Klosters angeklopft und um Einlass gebeten. Das Erfurter Kloster, wo er angeklopft hat, war ein Augustinerkloster. Genau genommen ein observantes Augustinerkloster. Das waren sozusagen die Reformierten. Aber reformiert nicht in dem Sinne, dass sie liberal geworden wären, sondern in dem Sinne, dass sie zu den Regeln des Augustinus einfach wieder zurückgekehrt sind. Sie waren strenger als die herkömmlichen Augustiner. Ich persönlich kenne die Augustinerregeln nicht, nur was ich so im Groben gelesen habe, waren seine Regeln schon auf das Evangelium der Bibel aufgebaut. Also das war nichts Legendenhaftes oder Sonstiges. Das war schon in Ordnung. Augustinus von Hippo, genau, hat den Orden ja auch nicht gegründet. Das wurde erst viele hundert Jahre später, nachdem er überhaupt gelebt hat, getan. Wie ich schon sagte, es gab 2 Richtungen in dem Augustinerorden. Das eine eben die herkömmlichen, die das alles schon nicht mehr so genau genommen haben, und dann eben die observanten Augustiner Eremiten, die sehr auf die Grundlagen von Augustinus bedacht waren. Ja, auch als Mönch musste man erstmal in die Ausbildung gehen. Man kam nicht ins Kloster und durfte dann gleich als Mönch loslegen. Man war dann erstmal Novize. Das war Luther ungefähr 1,5 Jahre, sozusagen in Ausbildung befindlich. In dieser Zeit mussten die Augustiner, Novizen, die Bibel studieren. Die meisten haben das nicht besonders intensiv gemacht, haben das mehr als notwendige Pflicht erachtet. Luther hingegen hat das genossen. Er hat sich intensiv mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt und ist da an Wissen gewachsen, an Wissen und Erkenntnis. Und so können wir auch das Wort Gottes betrachten. Wir können auch aus dem Wort Gottes lernen. Und das Wort Gottes kann auch ein Licht in unserem Leben sein, wie es bei Martin Luther war in seinem Leben. In Psalm 119, Vers 105 heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich hoffe, dass diese Erfahrung auch der ein oder andere hier in dem Raum kennt. Zu dieser Zeit war Johann Staupitz der Leiter der sächsischen Reformkongregation der Augustiner. Staupitz hat erkannt, dass es sich bei Luther um jemanden handelt, der echtes Potenzial hat, der intellektuell was drauf hat, der auch wirklich das Ganze ernst nimmt, der das nicht macht, um gut dazustehen oder sonst was. Luther wusste, was er tat und wollte. Und das hat Staupitz wahrgenommen und so hat er ihm auch relativ schnell ermöglicht, sich auf die Priesterweihe vorzubereiten. Luther hat zwar die Bibel schon studiert, aber war natürlich ein Kind der Kirche. Er war Katholik von Grund auf, er war geprägt. Und so gehörte auch das Beichten zum Leben eines guten Katholiken. Und das Beichten war auch eine Möglichkeit, sich zu befreien. Und Luther hat das sehr exzessiv betrieben. Er hat teilweise, so kann man heute nachlesen, 6 Stunden am Stück durchgebeichtet. Letztlich gab es nichts zu beichten. Und als er dann den Beichtstuhl verlassen hat, hat er sich gefreut und hat ein gewisses Hochgefühl gehabt, was er dann wiederum als Sünde empfunden hat, was ihn dazu bewegt hat, gleich wieder kehrt zu machen und den Beichtstuhl erneut aufzusuchen. Hat gelegentlich auch seine Beichtväter etwas angenervt auf Neudeutsch. Das war auch eine Zeit, das haben wir gestern schon kurz angesprochen, in der die Architekten sich dann auch verwirklichen wollten und die Kirche auch in Rom ein neues Prachtgebäude brauchte. Den Petersdom hat man sich dann entschlossen zu bauen, auf dem Grab von Petrus, wenn es denn wahr ist. Man hat sich da vollkommen verkalkuliert, was die Kosten anging. Die sind astronomisch gewesen und auch zeitlich hat man sich da vollkommen verkalkuliert. Man hat, glaube ich, über 100 Jahre an dem Dom gebaut, bis er dann tatsächlich fertig war. Also das haben einige Päpste miterlebt. 1506 wurde Luther dann vollwertiges Mitglied in der Ordensgemeinschaft in Erfurt, ein relativ großes Kloster mit etwa 50 Mönchen. Und dann ging es auch auf die erste Messe zu für Martin Luther, der das Ganze ja sehr ernst genommen hat, war die Messe etwas wirklich Heiliges. Das muss man auch verstehen oder versuchen zu verstehen, auch als Protestant. Die Hostie war wirklich der Leib Christi, der durch seine Worte verwandelt wurde. Er hatte damit auch eine gewaltige Verantwortung. Und das hat ihm sehr viel Überwindung gekostet, überhaupt diese Messe durchzuführen. Er wäre am liebsten weggelaufen. Ging aber auch vielen anderen Priestern in dieser Zeit zunächst einmal so.
Divinitatis esse consortes.
Ja, Jesus war da direkt anwesend. Er war das Zentrum. Also Jesus war das Zentrum der Messe, aber in einer falschen Form, wie wir aus dem Wort Gottes letztendlich wissen. Die Messe ist das Herzstück der katholischen Frömmigkeit, des katholischen Gottesdienstes einfach mal und der Theologie. Und man durfte auch nur reinen Herzens eigentlich an der Messe teilnehmen. Das Problem war, man wusste auch nie hundertprozentig, bin ich denn jetzt überhaupt rein vor Gott? Habe ich alle meine Sünden dem Priester bekannt? Oder habe ich da vielleicht was vergessen? Also man stand da immer wieder unter einem gewaltigen Druck, auch als Teilnehmer bei der Messe. Die Beziehung zu seinem Vater war weiterhin schwierig, aber Hans Luther hat sich überwunden und ist zumindest zu der Primiz von Martin gekommen mit 20 Reitern und 20 Gulden. Und 1507 wurde es Martin Luther dann ermöglicht, ein Theologiestudium zu beginnen. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber ich habe gedacht, man muss erst Theologie studieren, bevor man Priester wird. Ich weiß nicht, ob das heute so ist. Da hinten sehe ich einen nicken. Damals war es andersrum. Da konnte man erst Priester werden und musste gar nicht studieren, letztendlich. Die steile Karriere, die Luther da jetzt hingelegt hat, also er war dann relativ schnell zum Priester geweiht und durfte jetzt dann auch relativ schnell danach Theologie studieren, führte zu relativ viel Missgunst unter seinen Ordensbrüdern. Die waren dann neidisch auf ihn. Das kam nicht so gut an, half aber nichts. Luther war zielstrebig und begabt. Und er machte die Erfahrung während seines Studiums, er kannte ja die Bibel schon, oder zumindest Teile davon, seine Lehrer nicht. Theologen mussten sich nicht zwingend mit dem Wort Gottes befassen. Viele hatten nicht mal eine Bibel. Es ging da mehr um irgendwelche Philosophien von Aristoteles zum Beispiel. Und so stellte Luther relativ schnell fest, wie es im Psalm 119 steht, ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Er dachte darüber nach. 1508 wird Luther nach Wittenberg versetzt. Er soll dort Philosophie unterrichten, sein Lieblingsfach. Möglicherweise wollte ihn Staub jetzt auch ein bisschen da rausholen aus Erfurt, wo es doch den ein oder anderen Neider jetzt schon gab. Sein Theologiestudium setzte er in der Zwischenzeit fort. Und da haben wir dann auch seinen besten Freund, den Aristoteles. Die Weisen damals haben gesagt, ohne Aristoteles wird niemand Theologe. Schon im Studium der freien Künste hat der gute Mann eine sehr große Rolle gespielt. Und im Theologiestudium hat sich das fortgesetzt. Der gute Mann hat im 4. Jahrhundert vor Christus gelebt. Also Jesus direkt hat er auf keinen Fall gekannt. Das Problem war, die Theologen haben sich die Bibel, das Wort Gottes, nur durch die Brille von Aristoteles angesehen. Nur durch diese Philosophien hindurch. Das ist auch was, was man heute in der katholischen Kirche bei den Bräuchen auch noch erkennen kann. Da ist viel von diesem dabei. Die meisten Theologen hatten keine Bibel, die kannten aber den Aristoteles umso besser. Martin Luther wollte aber eben zum Kern vordringen. Der wollte diese Brille weghaben. Der wollte dieses Drumherum weghaben. Der wollte wissen, was steht denn jetzt wirklich hier drin? Wie werde ich denn jetzt wirklich erlöst? Und nicht, was hat Aristoteles über Gerechtigkeit gesagt? Im 1. Thessalonicher 2, Vers 13 heißt es, darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, den euch wirkt, die ihr glaubt. Dankeschön. Luther hat erkannt, das ist Gottes Wort. Die Philosophen haben sich Gedanken gemacht, die Theologen mit der philosophischen Brille, die haben auch mal gelesen, die haben auch mal den Römerbrief gelesen und haben dann gedacht, der Römerbrief, das ist jetzt nicht unbedingt gleich leicht zu verstehen. Das muss man bestimmt also interpretieren mit der Weisheit von Aristoteles. Und so ist der Römerbrief beispielsweise, der das Evangelium enthält, zu einer nebensächlichen Abhandlung geworden, die in der damaligen Zeit oder auch bis in unsere Zeit heute eigentlich nichts mehr zu bedeuten oder zu sagen hat. Und dieses wollte Luther umgehen und ist es umgangen. 1509 ist Luther dann wieder zurück nach Erfurt beordert worden, um dort als Lehrer tätig zu werden. Ob das jetzt wirklich so ist oder ob man nur seinen Karriereweg bremsen wollte, weiß man heute nicht mehr so genau. Möglich ist beides. In dieser Zeit um 1510 ist es dann so, dass der Johann Staupitz einen Konflikt letztendlich gerät zwischen den herkömmlichen Augustinern und den observanten Augustinern. Er geht da ein wenig liberal vor, versucht da einen Spagat und gerät massiv in die Kritik. Und das ist auch ein Zeitpunkt, wo Luther sich gegen Staupitz stellt. Staupitz hat bisher Luther immer gefördert, das war Luther auch bekannt, aber in diesem Fall hat sich Luther gegen Staupitz gestellt. Man wollte da dann irgendwie zu einer Lösung kommen und ist auf den Gedanken gekommen, ah, wir schicken jetzt mal jemanden nach Rom, die das Ganze da mal vorbringen und vielleicht zu einer Lösung kommen. Luther hat dann die Aufgabe bekommen, mit noch einem Ordensbruder nach Rom zu reisen. Das war die längste Reise, die Luther in seinem Leben unternommen hat. Geh bitte mal nach Rom, zur Hauptstadt der christlichen Welt. Hat sich Luther sehr darüber gefreut, dass er die Möglichkeit hatte, dorthin zu reisen. Seine Eindrücke waren gemischt. Ich persönlich war noch nie in Rom. Ich werde mir da jetzt kein Urteil erlauben. Aber er hat festgestellt, allein wenn er die Kirchen besucht hat, also er hat zahlreiche Kirchen besucht, er wollte etwas für sein Seelenheil auch tun und er wollte auch an Erkenntnis wachsen, an Wissen, an Glauben. Und er kam dann in die Kirchen, wo teilweise zwei Priester an einem Altar die Messe im Stundentakt beziehungsweise 7 Messen in einer Stunde lasen. Da hat Luther die Heiligkeit gefehlt, da war nicht mehr die Ehrfurcht da. Da ist der Sohn Gottes in meiner Hand und ich gehe da ohne Ehrfurcht vor. Das war ein großes Problem für ihn. Und so ist er dann mit recht gemischten Gefühlen wieder nach Hause gereist und stellte sich hinter Staupitz. Er hat die Fronten gewechselt, er hat sich hinter Staupitz gestellt, was dann dazu geführt hat, dass er in Erfurt im Kloster zum absoluten Außenseiter wurde. Nicht nur, dass er karrieremäßig vorankam, jetzt hat er sich auch noch hinter Staupitz gestellt. Es war auch eine Zeit, in der sich Luther mit der Mystik beschäftigt hat. Die Mystik versucht, eine Verbindung mit Gott herzustellen, aber nicht durch das niedergeschriebene Wort Gottes, sondern mehr auf einer emotionalen Ebene. Man versucht das emotional und ekstatisch herzubekommen. Gibt es heute auch noch diese Richtungen? Dieses emotional und ekstatische bekommt man aber auch gegebenenfalls in der charismatischen Schiene. Ja, Luther hat es recht schwer in Erfurt. Staupitz hat Mitleid mit ihm und beordert ihn wieder nach Wittenberg oder überhaupt nach Wittenberg als Professor. Als Bibelprofessor darf Luther dann jetzt Vorlesungen halten. Und 1512 bekommt Luther die Möglichkeit zu promovieren. Luther hatte da eigentlich gar kein so großes Interesse daran. Er wollte nicht promovieren, hat sich dann aber dazu hinreißen lassen. Und er hat dann auch geschworen, keine fremden Lehren vorzutragen, die von der Kirche verdammt worden sind. Er hat das, was er gesagt hat, sehr ernst genommen. Das hat ihm dann in seinem späteren Leben auch Probleme bereitet. Er musste letztendlich ja seinen Schwur brechen, hat er auch getan. Herrscher damals in Sachsen, in Kursachsen, war Friedrich der Dritte oder Friedrich der Weise. Friedrich der Dritte war begeistert von der Wissenschaft und er betrieb ja die Universität in Wittenberg. Er hat sie überhaupt erst gegründet. Da gab es mal irgendwie eine Teilung von Sachsen und naja, das weiß ich nicht so genau, Geschichte habe ich verschlafen. Auf jeden Fall hatte der dann keine Universität mehr in seinem Teil Sachsens und das fand er nicht gut und deswegen hat er die Uni in Wittenberg überhaupt gegründet. Und er wollte da natürlich hochkarätige Dozenten, Professoren, der wollte da keine Mittelklasse, der wollte nur die Besten. Und aus diesem Grund hat er auch die Promotion von Luther finanziert. Er hat ihn gefördert. Er war interessiert an der Wahrheit auch. Zu diesem Zeitpunkt war er noch begeisterter Reliquiensammler. Hatte alles Mögliche gehabt. Einen von den 5000 Nägeln des Kreuzes Jesus zum Beispiel. Persönlich kennengelernt hat Luther den Kurfürsten zu dieser Zeit nicht. Die haben lange über einen Mittelsmann kommuniziert, Spalatin. Wieder ein Franke. Eigentlich hieß der Gute Georg Burkhardt. Aber man nannte ihn Spalatin oder er nannte sich Spalatin, weil er aus Spalt bei Nürnberg kommt. Übrigens Melanchthon hieß auch nicht Melanchthon, fällt mir jetzt gerade ein. Der hieß Schwarzerd. Aber lateinisch oder griechisch, weiß ich jetzt nicht. Wenn man es übersetzt, heißt es Melanchthon. War damals ihn. Ja, Luther hat einen langen Weg gehabt. Das kennen wir möglicherweise auch aus unserem Leben. Wir lernen nichts auf einmal. Das fängt schon in der Schule an. Wir gehen erstmal mindestens 9 Jahre in die Schule, bevor wir dann weitergehen dürfen. Und so ging es Luther in seinem theologischen Leben letztendlich auch. Er hat nicht alles auf einmal gelernt. Er hat nicht alles auf einmal erkannt. Er hatte auch immer wieder Rückschritte. Aber er hat auch schon relativ früh viel erkannt. Zum Beispiel hat er eine Demutstheologie oder ja, seine Demutstheologie auf Grundlage der Bibel zusammengefasst und der allgemeinen Demutstheologie gegenübergestellt. Die allgemeine Demutstheologie basierte auf die Philosophie, also den Aristoteles letztendlich wieder. Und Aristoteles oder die Philosophie heute auch noch sagt, der Mensch an sich hat etwas Gutes. Das ist die Lehre der katholischen Kirche in dem Fall auch gewesen, ich denke immer noch. Aber nur an sich. Das Wort Gottes sagt aber etwas ganz anderes. Der Mensch ist sündig, ist die klare Aussage der Bibel. Da können wir uns drehen, wie wir wollen. Es funktioniert nicht anders. Römer 3, Vers 10. Na, jetzt ist er weg. Jetzt muss ich aufschlagen, jetzt ist er weg. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Also ganz klar, es ist keiner gerecht. Wir sind alle sündig, kann sich keiner rausreden. Merken, Römer 3, Vers 10, ganz wichtiger Text. Auch die Aussage, hoppala, wenn er Gutes tut, ist er gerecht. Das ist auch eine klassische katholische Lehre. Wir werden ja nicht gerettet oder gerecht dadurch, dass Jesus Christus für uns gestorben ist in der katholischen Kirche. Wir werden durch gute Werke gerechtfertigt. Im Wesentlichen die guten Taten, die Jesus Christus hier auf dieser Erde getan hat. Da gibt es einen gute Tatenschatz im Himmel, aus dem wir zehren können, auch die guten Taten der Heiligen. Da können wir dann Ablässe kaufen und dadurch werden wir gerecht. Die Bibel sagt aber ganz klar, dass wir angewiesen sind auf den Tod Christi. Denn der Sünde sollt ist der Tod, sagt Gottes Wort unmissverständlich. Und dadurch werden wir gerecht, nicht durch gute Taten. Auch die Aussage, durch Vergebung ist man sofort vollkommen rein und sinnvoll, sündlos, ist etwas problematisch. Natürlich sind uns die Sünden sofort vergeben, wenn uns vergeben ist, wenn wir sie bekennen. Das ist gar keine Frage. Das Problem an der Geschichte, wie Luther auch erkannt hat, ist, dass die Sünden letztendlich ja nur die Frucht sind. Die Wurzel der Sünde ist unsere Natur. Und die wird nicht durch Vergebung beseitigt. Die beseitigen wir dadurch, wie Paulus es in Galater 2, Vers 20 sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wenn Christus in uns lebt, dann sind wir rein und gerecht. Über die Buße hat Luther auch sehr viel nachgedacht. Es gibt natürlich eine falsche Buße und eine echte Buße. Das lässt sich recht schön an einem einfachen Beispiel erläutern. Wer hat alles ein Auto? Na, die meisten, sage ich mal. Wer ist alles schon mal geblitzt worden? Ich glaube, das sind jetzt mehr, als die sich beim Auto gemeldet haben. Da ist die Frage, wenn wir diesen Strafzettel gekriegt haben, ärgern wir uns darüber, dass wir eine Strafe bekommen haben, oder ärgern wir uns darüber, dass wir ein Gebot übertreten haben? Das Gebot in dem Fall ist die Straßenverkehrsordnung. Was ärgert mich? Ich muss gestehen, ich habe mich eher über die Strafe geärgert, möglicherweise. und habe Gründe gefunden, warum das nicht in Ordnung ist, da zu blitzen. Aber es hat nichts geändert. In dem Fall liebt man möglicherweise auch die Sünde. Es macht schon Spaß, schnell mit dem Auto zu fahren. Zumindest mir. Aber ich möchte betonen, ich bin schon sehr lange nicht geblitzt worden und habe auch noch niemanden Führerschein abgegeben. Aber bei der echten Buße ist das eben etwas anders. Da liebt man in Anführungszeichen die Strafe. Sie wirkt ja hin zur Besserung. Sie hat ein Ziel. Und man liebt die Gerechtigkeit. Und irgendeinen Grund wird es schon haben, dass ich geblitzt worden bin. Ich bin halt zu schnell gefahren. Ja, das waren so ein wenig die Erkenntnisse. Ja, der Petersdom wollte bezahlt werden. Das war nicht so ganz billig, wie wir schon gesagt haben. Da ist Papst Leo X. auf den Gedanken gekommen, mit einer Bulle, den Namen lese ich jetzt nicht vor, das können Sie selber lesen, einen Generalablass zu verkünden. In dieser Zeit hat man dann auch andere Ablässe aufgehoben, ausgesetzt. Man wollte sich ja hauptsächlich auf den Petersdom konzentrieren. Die Ablasspredigt hatte Vorrang vor allem anderen. Also man ist damals zum Ablass gedrängt worden, in den Predigten auch intensiv. Das Behindern der Ablasspredigten wurde unter Strafe gestellt. Also das Ziel war schon ganz klar, Kohle muss rangeschafft werden. Wir müssen den Petersdom fertig kriegen. Bitte noch zu meinen Lebzeiten. Papst Leo X. hat es nicht mehr erlebt. Ja, aber Luther, wie ich schon gesagt habe, ist nicht schnurgerade Richtung Himmel gelaufen. Das hat auch in seinem Leben nicht funktioniert. Und ich denke, das kennen wir auch alle in unserem Leben. Da gibt es mal was, wo wir drüber stolpern. Da gibt es mal was, wo wir vielleicht auch mal wieder umdrehen, wo wir in die falsche Richtung gehen, wo wir falsch abbiegen. Und das erlebte Luther auch.
Und du glaubst, dass dein Selbsthass dich rettet? Durch je vorzustellen gewagt, dass Gott nicht gerecht ist. Er setzt uns befleckt von Sünde in die Welt. Und dann zürnt er uns unser ganzes Leben lang, weil wir fehlerhaft sind. Dieser gerechte Richter, er verdammt uns. Er droht uns ständig mit den Feuern der Hölle.
In diesen Situationen war Staupitz für Luther ganz wichtig. Staupitz kannte sich selbst auch mit dem Wort Gottes aus. Und Staupitz war authentisch. Der hat nicht Wasser gepredigt und Wein getrunken. Und Luther lag ihm wirklich am Herzen. Und Staupitz hat ihm die Liebe Gottes nahegebracht. Er hat es ihm soweit möglich versucht zu erklären. Und das, was Staupitz dem Luther erklärt hat, war auch deckungsgleich mit dem, was Luther im Wort Gottes lesen konnte, was er da wahrgenommen hat. Und das hat Luther wahnsinnig geholfen und weitergebracht in seinem Leben.
Was suchst du?
Einen barmherzigen Gott. Einen Gott, den ich lieben kann. Einen Gott, der mich liebt.
Dann schau auf Christus. Vertrau dich Jesus Christus an. Und du wirst Gottes Liebe erfahren. Sage zu ihm, ich bin dein, erlöse mich. Ich bin dein, erlöse mich.
Ja, Luther hatte das Vorrecht, einen tollen Job zu haben, sage ich mal. Der konnte nämlich sein Hobby, das Studium der Bibel, mit seiner Arbeit wunderbar verbinden. Er konnte das, was er hier studiert hat, in dem Fall den Römerbrief, weitergeben. Er hat Vorlesungen an der Uni über den Römerbrief gehalten. Sehr wichtig für ihn, sehr wichtig für seine Studenten. Er hat sich auch mit den Lehren von Augustinus beschäftigt und hat auch da festgestellt, das, was der Augustinus niedergeschrieben und gesagt hat, entspricht nicht dem, was die Kirche heutzutage lehrt. Also in dem Fall 1500 noch was. Da gab es große Differenzen in der Zwischenzeit. Es war auch eine Zeit, das haben wir gestern schon gehört, dass Erasmus von Rotterdam das Neue Testament ins Griechische übersetzt hatte, Und das war für Luther ganz wertvoll. Da gab es auch Erklärungen zum Wort Buße und das half Luther sehr. Nichtsdestotrotz war er kein großer Freund zunächst mal von Erasmus. Luther hat zwar die Genauigkeit von Erasmus und auch andere Humanisten sehr geschätzt. Das Problem an den Humanisten war zwar, sie haben die einfachen Priester sehr kritisiert wegen ihrer Unwissenheit, weil sie keine Ahnung letztendlich vom Wort Gottes hatten. Aber sie haben den Priestern nicht geholfen zu erkennen, um was es denn wirklich geht. Sie haben kritisiert und nichts verbessert. Ihr Interesse galt hauptsächlich doch wieder den Philosophen der Antike und deren Lehren, nicht aber dem wirklichen Wort Gottes. Und Luther hatte dann wieder mal so einen Rückschlag auch, oder immer wieder, wie gesagt. Er versucht, sich selbst zu rechtfertigen. Er versucht, permanent diese Leistungen zu erbringen, die Stundengebete und was es da so alles gab. Da gab es ja einen Fahrplan für den Tag. Das fing, glaube ich, um 2 mit den ersten Gebeten an und setzte sich dann bis zum Abend fort. Und dann arbeitete er noch als Professor. Also es war ihm zu viel. Er hat es nicht mehr geschafft. Und ja, ein schweres Gewitter, was dann heraufzog, hat er gleich wieder als Strafe Gottes interpretiert. Aber dann konnte er weitergehen. Den Römerbrief hat er also Lesungen drüber gehalten. Jetzt hat er sich dann im Oktober angefangen, 1516 den Galaterbrief zu verarbeiten in Vorlesungen. Der Galaterbrief ist, ja, wie es da steht, letztendlich der Kronzeuge seiner Entdeckungen, der Rechtfertigung des Lebens mit Christus. Das war für ihn ganz wichtig. Währenddessen hatte er dann auch mit Andreas Bodenstein, mit dem Karlstadt, Streitigkeiten. Karlstadt hat seine Auffassungen nicht geteilt. Er drohte auch, Luther in Rom anzuzeigen. Das, da jetzt steht, er ist ein Verfechter des Ablasses, hat noch nichts zu sagen. Luther war auch für den Ablass zu dieser Zeit. Ja, Luther wendet sich mal wieder gegen die einfachen Pfarrer, die keine Ahnung haben und lieber die angeordneten Ablässe predigen, statt den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Dem Karlstadt muss man diesbezüglich zumindest ein gutes Zeugnis ausstellen. Er hat Luther nicht angezeigt in Rom. Stattdessen hat er sich mit dem, was Luther gesagt hat, auseinandergesetzt. Er hat selbst angefangen zu studieren. Und er hat erkannt, das, was Luther sagt, ist richtig. Luther erzählt keinen Quatsch. Und so kam es zu einem Austausch, was dann auch letztlich dazu geführt hat, dass die meisten Professoren sich an der Uni Wittenberg hinter Luther gestellt haben. Ja, Luther hat mittlerweile einen ziemlichen Hass auf Aristoteles entwickelt, weil das einfach nicht passt und nicht zusammenzubringen ist, Aristoteles und die Bibel. Aber es wird immer noch gelehrt, dass es zusammengehört. Aber er bildet seine Studenten aus zu Gegnern des Aristoteles. Und ein bekannter Name, der Tetzel, kennen die meisten. Die Münze in dem Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Der gute Tetzel war ein Dominikanermönch und er war der Generalsubkommissar für den Ablassvertrieb in der Magdeburger Kirchenprovinz. Damit hat er auch ziemlich gutes Geld verdient. Der wurde echt gut bezahlt dafür, dass er das gemacht hat. Gibt auch nette Anekdoten zu dem Mann, die meisten sind ja nicht so schön. Aber man sagt, ein Mann wäre zu ihm gekommen, als er da seine Ablässe angepriesen hat und verkauft hat und hat sich da auch sehr interessiert und hat sich auch erkundigt, ob die denn auch für die Zukunft Gültigkeit haben können. Und Tetzel, geschäftstüchtig wie er war, hat er ihm natürlich einige Ablässe verkauft, nicht nur für die begangenen Sünden, sondern auch noch für die zukünftigen Sünden. Der Schuss ging nach hinten los. Der gute Mann hat den Tetzel dann überfallen und ihm sein gesamtes Geld, seine Einnahmen geraubt. Tetzel hat ihm dann auch Pest und Hölle an den Hals gewünscht, hat ihn auch verflucht, hat ihn auch vor Gericht gezerrt, das hat er geschafft. Der Mann soll aber freigesprochen worden sein, weil Tetzel ihm ja die Schuld erlassen hat aufgrund der Ablässe letztlich.
Wie muss es da sein, wenn euer ganzer Körper in Flammen steht? Nicht für eine schlaflose Nacht, nicht für eine Woche, vielmehr für die Ewigkeit. Können wir ihm entrinnen, dem Feuer der Verdammnis am Tage des Strafgerichts?
Ja, das Ablassproblem. Luther hat das zu dem Zeitpunkt noch nicht als richtig großes Problem erkannt gehabt. Er fand es nicht gut, dass man damit Geld macht, dass man damit den Petersdom finanziert, aber so grundsätzlich war er da noch ein Kind der Kirche und mit dem Ganzen einverstanden. Das haben wir gestern auch schon mal kurz angesprochen, den Thesenanschlag vom 26. April 1517 von Karlstadt. Das waren noch ein paar Thesen mehr. Da ging es auch gar nicht um die Ablässe, die waren da noch außen vor. Es ging darum, das Evangelium klarer zu sehen. Man wollte darüber ins Gespräch kommen. Man wollte weg mit diesen Thesen von Aristoteles hin zum Wort Gottes. Luther hat dann auch mal ein Ablasstraktat im Herbst 1517 veröffentlicht. Aber auch hier hat er nur die Geldmacherei angeprangert. Noch keinen wirklichen Angriff gestartet. Er hat lieber noch einmal den Aristoteles angegriffen. Das war halt nicht sein Freund, das wird auch nichts, das ist auch in Ordnung. Aristoteles und Luther waren wie zwei Kontinentalplatten, die aufeinander getroffen sind. Da hat er dann die Promotion von einem Franz Günther genutzt und hat da, naja, eine Diskussion angeregt, sage ich mal.
Albrecht von Mainz, hochwürdigster Vater in Christo, durchlauchtigster Kurfürst. Vergebt mir, dass ich mir anmaße, euch zu schreiben. Ich erlaube es mir dennoch, weil es meine Pflicht ist, euch zu dienen und euch vor den betrügerischen Machenschaften jener zu warnen, die da behaupten, in eurem Auftrag zu handeln. Christus befahl nicht, den Ablass zu predigen, sondern das Evangelium.
Und am 31. Oktober 1517, also vor fast 500 Jahren, hat Luther seine Thesen angeschlagen. Hat er dieses Erdbeben, was letztendlich die ganze christliche Welt erschüttert hat, verursacht. Damit hat er dann die Welt verändert. Seine erste These war, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Sein Ziel, dieses Erdbeben auszulösen, war nicht sein Ziel, dieses Erdbeben auszulösen. Er wollte die Kirche reformieren, er wollte in einen Dialog kommen. Aber das hat nicht geklappt. Eine Rolle hat auch der Buchdruck zu der Zeit gespielt. Man war jetzt in der Lage, schnell etwas zu kopieren, zu vervielfältigen. Und so haben sich diese 95 Thesen, bevor es da zu einem Gespräch kam, überhaupt schon über ganz Europa verteilt gehabt. Erasmus von Rotterdam hat die Thesen nach England geschickt. Also selbst bis dorthin sind diese Thesen gelangt. Aber Luther ist immer noch ein Kind der Kirche. Aber dieser Sauerteig, ein Bild auch aus der Bibel, der Sauerteig durchdringt alles. Und so war das auch im Luther geschehen. Er hat so manches erkannt und dieser Sauerteig in ihm fing an zu wirken und alles zu verändern. Und so geschah es letztendlich auch mit der ganzen Welt. In Matthäus 4, Vers 17 heißt es, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Vielleicht ist auch von jemand von Ihnen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, nach Frieden im Leben. Vielleicht hat auch der eine oder andere von Ihnen schon vieles ausprobiert und gesucht. Vielleicht sind sie auch an ihrem Gottesbild schon verzweifelt, wie Luther teilweise, wegen des grausamen, rachsüchtigen Gottes. Jesus lädt sie aber ein, ihn kennenzulernen. Sie haben die Möglichkeit, ihn in seinem Wort kennenzulernen. Dieses Wort kann auch in ihrem Leben ein Licht sein, kann auch ihnen Licht verschaffen. Und morgen wollen wir uns mit dem Licht, das Martin Luther erleuchtet hat, auch noch ein wenig mehr befassen. Wir sind jetzt nur bis zu der Ablassgeschichte gekommen, nur bis zum 31. Oktober. Das Leben von Luther ging noch sehr viel weiter. Da ist noch sehr viel mehr geschehen. Da ist noch sehr viel mehr Licht in seinem Leben aufgetaucht. Und das morgige Thema heißt dann die Fackel des Habakuk. Klingt jetzt möglicherweise erstmal etwas nichtssagend. Wer ist Habakuk? Was ist Habakuk? Ich lade Sie ein, morgen wieder dabei zu sein, wenn wir erfahren, wer oder was Habakuk ist und was seine Fackel ist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, dass wir jetzt auch noch ein Musikstück haben und bitte die Elvira nach vorne.